Am 24. Februar vor einem Jahr hat der Krieg in der Ukraine angefangen. Seither reden wir von einer Zeitenwende. Im Podcast «Apropos» widmen wir uns 3 Tage lang dem Thema vom letzten Jahr. Wir fragen uns, welche Strategien verfolgt Russland und welche Strategien verfolgt der Westen aktuell? Was sind die prägenden Momente von dem Krieg aus ukrainischer Sicht? Und was hat er alles bei uns in der Schweiz ausgelöst? Heute in der ersten von 3 Folgen «Apropos» ein grosses Zeichen nach einem Jahr Krieg. Völlig überraschend hat anfangs dieser Woche der amerikanische Präsident Joe Biden Kiew besucht. Ein klares Zeichen an Wladimir Putin.
Putin thought Ukraine was weak and the West was divided. He thought he could outlast us. I don't think he's thinking that right now.
Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за
рост. Der hat gestern in seiner Rede an die Nation den, Zitat, westlichen Eliten Schuld am Krieg gegeben und angekündigt, internationale Verträge zur Abrüstung auszusetzen.
Schritt für Schritt, akkurat und последовательно.
Beide Präsidenten zeigen sich also selbstbewusst. Was bedeuten aber jetzt die beiden Auftritte für den weiteren Verlauf dieses Krieges? Über das reden wir heute. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Christoph Münger. Er ist der Auslandschef von Tamedia. Hallo Christoph.
Salut Mirja.
Christoph, die Ukraine ist seit einem Jahr, seit dem russischen Angriff, im Ausnahmezustand. Diese Woche hat aber sogar in Kiew unter diesen Umständen ungewöhnlich angefangen.
Ja, es sind dann Push-Meldungen gekommen, dass der US-Präsident Joe Biden in Kiew eingetroffen ist. Das war doch eine ziemliche Überraschung. Ich habe dann den Fernseher eingeschaltet. Ich war im Homeoffice und habe das mir angeschaut. Da ist die Wagenkolonne von Biden dann durch Kiew gefahren. Das hat man gesehen. Sie war aber kleiner als sonst. Es war auch nicht das grosse schwarze Auto, das man sonst bei dieser Gelegenheit sieht, das sogenannte Beast. Er ist vor den Präsidentenpalast gefahren, es war strahlender Sonnenschein, er ist ausgestiegen und hat lächelnd den Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, und seine Frau begrüßt, hat höflich nach dem Kind gefragt von den beiden und dann ist es eigentlich losgegangen.
Today we host President Biden. That is so important signal for us and all we are proud of it. Thank you very much for coming, Mr. President.
It's good to be back in Kiev.
In dem Moment, wo die Bilder um die Welt gegangen sind, bist du ja am Arbeiten, du bist im Homeoffice. Bist du überrascht gewesen?
Ja, ich bin schon überrascht gewesen, wie alle anderen auch, weil es ist wirklich sehr außergewöhnlich, dass ein amerikanischer Präsident ins Kriegsgebiet geht. Das hat es immer wieder mal gegeben. Der Franklin D. Roosevelt ist im Zweiten Weltkrieg in Nordafrika auftaucht, in Casablanca, wo er Churchill getroffen hat. Der Lyndon Johnson ist in Vietnam gewesen, der George W. Bush, wie auch der Barack Obama im Irak und dann in Afghanistan. Dort ist dann auch der Donald Trump noch angeflogen und hat Thanksgiving gefeiert mit den Soldaten. Aber kein moderner US-Präsident ist je im Kriegsgebiet war, wo nicht unter amerikanischer Kontrolle war. Und das macht den beiden Besuch in Kiew wirklich außerordentlich.
Und hat es im Vorfeld wirklich keine Anzeichen gegeben für den Besuch?
Zumindest nicht so, die man hätte warnen können, auch ich nicht. Offenbar ist alles streng geheim geblieben. Es hat immer geheissen, eine Biden-Visite in Kiew sei viel zu gefährlich. Aber jetzt hat er offenbar wieder ein Zeichen setzen und hat aber für das eine grosse Tarnung aufgebaut im Vorfeld. Er ist mit seiner Frau noch kurz Abend essen in Washington in einem angeblich sehr gut italienischen Restaurant namens Red Hen. Das als touristischer Tipp. Dort soll es sehr gute Rigatoni geben, die hat er dann gegessen. Aber er ist nachher nicht retour ins Weisse Haus und hat sich ins Bett gelegt, sondern er ist auf dem Flugplatz Andrews Air Force Base, das ist eine Nähe von Washington in Maryland draussen. Er ist dort chauffiert worden und ist dort in ein Flugzeug geschieden. Auch da wiederum tarnt nicht in der Air Force One, wo unübersehbar ist, sondern in ein kleineres Flugzeug, wo eigentlich benutzt wird in den USA für Inlandflüge, weil es auf einer kleineren Landebahn kann landen kann. Weil der Zielflughafen in Polen ist eben auch ein kleiner, darum hat er mit dem kleinen Flieger müssen dort hin. Er ist so über den Atlantik, es hat eine Zwischenlandung genau in Ramstein, der Air Force Base in Deutschland und auch weiter nach Polen an die ukrainische Grenze.
Mhm. Und Weiterfahrt, auch das ist wahrscheinlich nicht gerade sehr gewöhnlich für einen amerikanischen Präsident, ist dann im Nachtzug erfolgt.
Genau, es ist ab dem polnischen Bahnhof ist nachher noch etwa eine Stunde bis an die Grenze zur Ukraine gegangen. Es war ein gelb-blauer Zug. Am Viertel ab 9 Uhr am Sonntagabend ist er eingestiegen. Er war noch gut 9 Stunden unterwegs. Aber gemäß New York Times konnte Präsident Biden nicht sehr gut schlafen in dem Zug. Aber er hat ja eine Besprechung gegeben mit seinem Sicherheitsberater, Jack Sullivan. Es gibt auch ein Bild von dem. In Washington haben sie gleichzeitig ein Kommuniqué rausgelassen, dass der Biden dann am Montagabend nach Europa aufbrechen zum geplanten Besuch in Polen. Aber da, wo das Kommuniqué raus war, war er ja längst unterwegs.
Also man hat das wirklich bis am Schluss geheim gehalten. Jetzt hast du gesagt, es ist außergewöhnlich, dass ein US-Präsident in ein Gebiet reist, das nicht von den amerikanischen Streitkräften gesichert ist. Wie sicher oder wie gefährlich war denn der Besuch?
Es war auf jeden Fall sehr gefährlich. Es ist ein Kriegsgebiet. Wir wissen, dass die Russen Kiew immer wieder angreifen mit Raketen, mit Drohnen. Es ist auch mutig von Joe Biden und von seinen Leuten. Er hat sich offenbar auch Sorgen gemacht um seine Begleitung. Er hat nur ein sehr kleines Team mitgenommen. Es waren ein paar Berater, enge, ein medizinisches Team, das im Notfall helfen konnte. Es waren genau zwei Journalisten dabei, was unüblich ist. Normalerweise sind da mehr als 10 in dem präsidialen Tross unterwegs. Die mussten ihr Handy abgeben, dass auch ja nicht ausplaudern konnten. Und so ist die kleine Gruppe unterwegs nach Kiew. Und es ist dann gut gelaufen und wenn im Nachhinein alles gut läuft, sagt man nachher immer, ja, ist wohl nicht so eine riesen Sache gewesen. Aber ist es glaube ich schon gewesen, wenn mir wäre etwas passiert, hätte man dann sofort gesagt, das war viel zu waghalsig gewesen, den Trip zu unternehmen, in ein Gebiet, wo nicht amerikanische Streitkräfte vor Ort aktiv sind.
Dass eine gewisse Gefahr da ist, das hat man ja unter anderem auch daran gesehen, dass bei diesen Bildern, die man nachher gesehen hat, immer wieder der Luftalarm zu hören ist. Was war denn das Programm von Joe Biden nachher in Kiew?
Er hat natürlich, wie gesagt, gerade von Anfang an den Volodymyr Zelensky getroffen, den ukrainischen Präsident. Mit dem ist er dann unterwegs. Er hat auch ein längeres, mehrstündiges Vier-Augen-Gespräch gegeben zwischen den beiden Präsidenten. Es ist aber vor allem darum gegangen, eindrückliche Bilder zu produzieren, die den Ukrainerinnen und Ukrainer Mut machen in dem Krieg. Weil mit dem haben sie jetzt nicht gerechnet. Sie haben dann auch gesagt, dass es dreht gegangen, jetzt ist der Big Boss in die Stadt gekommen. Und das hat ihnen Mut gemacht. Er hat auch den Spaziergang unternommen mit dem Zelensky zusammen zu dieser Mauer, dem Kloster zu, wo die Gefallenen geehrt werden. Er hat die beiden Piloten Sonnenbrillen aufgesetzt und hat bei dem schönen Wetter natürlich eindrückliche Bilder gegeben. Der Biden ist im schönen Anzug und der Zelensky ist im mittlerweile typischen grünen Militärpulli. Es war aber natürlich nicht nur ein Zeichen für die Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern natürlich auch an Putin. Und zwar, dass wirklich die USA die Unterstützung für die Ukraine sehr ernst nehmen und auch das mit dem Besuch unterstreichen. Die Amerikaner haben den Russen ein Zeichen gegeben. Achtung, unser Chef ist unterwegs nach Kiew. Und die Russen haben sich dann zurückgehalten, haben den Zug auch in Ruhe gelassen. Das ist eigentlich auch eine Machtdemonstration, dass man sagt, schau, wir sind jetzt da und jetzt haltet ihr euch zurück.
Mhm. Besonders oft gesehen hat man ja das Bild von Zelensky und von Biden, wie sie eben vor dem Kriegsdenkmal stehen und sich umarmen. Welche Symbolik kommt dem Bild zu?
Ja, die ist fast nicht zu überbieten in dem Zusammenhang. Also die beiden zeigen sich mit einer Umarmung. Das ist wirklich ein Symbol, dass die Amerikaner den Ukrainerinnen und Ukrainer beistehen, insbesondere natürlich den Streitkräften mit den Waffen. Der Biden zeigt auch damit, dass die ukrainischen Gefallenen, die gefallenen Soldaten, eigentlich eigene Gefallene sind, Gefallene von der westlichen Idee, von der Demokratie. Und die junge ukrainische Demokratie ist ein angegriffenes demokratisches Land gewesen, wo sich jetzt mit amerikanischer Hilfe gegen eine übermächtige Diktatur wehrt. Und das ist die Message von dem Bild.
Gibt es für dich etwas, was mit dem Bild vergleichbar ist?
Also vergleichbar ist es vielleicht am ehesten mit dem John F. Kennedy im Besuch im geteilten Berlin im Juni 1963. Das ist 2 Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer, wo die Stadt endgültig geteilt hat. Und dort ist der Kennedy vor hunderttausenden Westberlinerinnen und Berliner angestanden und hat seinen berühmten Satz gesagt:
Ich bin ein Berliner.
Das war ein Versprechen, Versprechen, die von kommunistischen Kräften umzingelte Stadt, also umzingelt von der DDR wie auch vom sowjetischen Imperium, die westliche Stadt, die Insel mit in dem kommunistischen Umfeld zu verteidigen.
You know, it was 1 year ago this week that we spoke on the telephone, Mr. President. It was very late at night in Washington, very early in the morning here in Kyiv. Russian planes were in the air and tanks were rolling across your border. You told me that you could hear the explosions in the background. I'll never forget that.
Auch der Biden hat nach dem Treffen eine Rede gehalten. Wird auch die so in Geschichtsbücher eingehen wie der Satz «Ich bin ein Berliner»?
So einen kernigen Satz hat es nicht gegeben. Ich denke, diese Bilder werden bleiben, die der Biden produziert hat, zusammen mit dem Zelensky in Kiew. Es ist jetzt nicht die ganz grosse rhetorische Überflügerei, aber es hat doch ein paar kernige Sätze gehabt, wie das er gesagt hat, die Ukraine sei noch da und die Demokratie sei noch da und dass die Amerikaner weiterhin werden die Ukraine zur Seite stehen. Und das hat eben der Biden mit dem Besuch wirklich gezeigt, dass er im Kampf gegenüber Russland nicht bereit ist, ein bisschen beizugehen.
That dark night, 1 year ago, the world was literally at the time bracing for the fall of Kyiv. You know, 1 year later, Kyiv stands, and Ukraine stands, democracy stands, the Americans stand with you, and the world stands with you. Kyiv has captured a part of my heart, I must say.
Das ist die eine Seite, also die Botschaft, die sich an die Ukraine richtet. Wie stark ist aber die Botschaft quasi auch heimgerichtet gewesen an die amerikanischen Wählerinnen und Wähler?
Außenpolitik ist immer auch Innenpolitik, das gilt auch für Amerika. Insbesondere, wenn in nicht einmal 2 Jahren dann ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin soll gewählt werden. Und der Joe Biden, der ja 80 ist und wo man immer wieder mal sagt, dass er eigentlich zahlt für das Amt, hat ein sehr deutliches Signal abgegeben, dass er fit ist für eine weitere Amtszeit. Das ist zumindest mein Eindruck gewesen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn in den kommenden Tagen oder Wochen er wird bekannt geben, dass er für eine zweite Amtszeit wird kandidieren.
Die Inszenierung ist also auch vor dem Hintergrund natürlich zu sehen. Du hast auch beschrieben, wie die Symbolik auch sehr stark und sehr bewusst so gewählt worden ist. Wird das Treffen aber auch über die Symbolik heraus Folgen haben, also ganz konkrete Folgen in diesem Krieg?
Ja, mit leeren Händen hätte er natürlich nicht kommen können, Joe Biden. Und er hat versprochen, ein neues Paket mit Waffenlieferungen im Wert von 500 Millionen zu schnüren. Da geht es vor allem um Artillerie- und Radaranlagen, die die USA liefern. Allerdings nicht von Kampfflugzeugen, die ja die Ukraine im Moment gerne hätte.
Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв.
Gestern, nach dem Bidens im Besuch in Kiew, ist auch der Wladimir Putin öffentlich auftreten und er hat seine traditionelle Rede an die Nation gehalten. Ist in dieser Rede etwas zu hören gewesen, was einem nach einem Jahr Krieg überrascht?
Nicht wirklich, finde ich. Er hat die Tatsachen weiterhin vertreten. Er hat gesagt, dass in Kiew eine Nazi-Regierung an der Macht sei, die von den Amerikanern gestützt werde. Der Biden-Besuch hat natürlich ihm jetzt auch eine propagandistische Steilvorlage gegeben. Er kann sagen, schaut, da ist der Chef gekommen und um den geht es eigentlich. Volodymyr Zelensky ist die einzige Marionette. Und die Amerikaner führen da einen Stellvertreterkrieg, was aber nicht der Tatsache entspricht. Aber das ist natürlich seiner Rhetorik, hat der Besuch von Joe Biden natürlich geholfen. Des Weiteren hat Wladimir Putin angekündigt, dass er den Startvertrag zur Abrüstung von Atomwaffen wird aussetzen. Es ist das letzte Abkommen zwischen den USA und Russland, das noch bestanden hat, was die atomare Abrüstung betrifft. Damit wird also die Welt noch mal ein Stück unsicherer.
Mhm. Kann man aus heutiger Sicht schon beurteilen, was der Schritt für Bedeutung könnte haben?
Ja, das Problem ist, dass die Schwelle, Nuklearwaffen einzusetzen, natürlich immer tiefer runterkommt, wenn auch die Abkommen verschwinden. Und es ist auch ein Signal an potenzielle Nuklearmächte, wie beispielsweise der Iran, dass die Schwelle sinkt, dass auch kleinere Mittelmächte jetzt können die Massenvernichtungswaffen allenfalls anstreben. Und damit wird es schon wirklich gefährlicher auf der Welt.
Der Biden und der Zelensky haben ja in Kiew ihre Einigkeit demonstriert. Wie sieht es auf russischer Seite aus? Wie viele internationale Verbündete hat Wladimir Putin aktuell noch?
Ja, aus unserer Sicht täuscht es etwa die. Man hat immer das Gefühl, die ganze Welt sei vereint gegenüber Russland. Das ist definitiv nicht der Fall. Also die Sanktionen gegen Russland werden nur von einer Minderheit von Staaten im Westen mitgetragen. Aber der sogenannte globale Süden, und das ist die grosse Mehrheit der Welt und wird angeführt von China, hat eigentlich kein Problem mit Russland, auch nicht mit dem Krieg. Das betrifft vor allem Staaten in Afrika, in Südamerika und in Asien. Und vielleicht abgesehen von jetzt Südkorea, Japan und Taiwan in Asien, sind die meisten asiatischen Staaten zumindest sogenannt neutral oder auf Seite sogar von Russland. Und man sieht das auch, dass ein grosses Flottenmanöver stattgefunden hat am Kap der Guten Hoffnung, also in Südafrika, wo südafrikanische Truppen, Marine, chinesische und russische miteinander geübt haben. Es gibt also durchaus sehr einen grossen Teil der Welt, wo die Russen gegenüber zumindest nicht sehr findlich eingestellt sind. Allerdings sind das im seltensten Fall Verbündete im Wortsinn. Also es gibt keine Verträge mit entsprechenden Verpflichtungen, aber es handelt sich um befreundete Staaten.
Mhm. Einer von diesen Staaten ist ja auch Belarus. Das ist ja auch ein Nachbarstaat von Russland. Was ist von dem angeblichen Geheimpapier zu halten, das ebenfalls gestern rausgekommen ist, wo drin steht, dass Russland plane, Belarus früher oder später zu annektieren?
Also Russland schaut Weißrussland schon lange als sehr engen Partner an. Und der Diktator dort, Alexander Lukaschenko, wäre nach den Unruhen, nach dem Wahlbetrug bei der Präsidentschaftswahl 2020 längst nicht mehr an der Macht, wenn ihm der Putin nicht geholfen hätte. Darum ist durchaus denkbar, dass Belarus irgendwann als Provinz von Russland wird enden, mit einem Lukaschenko als Regionalchef. Das ist durchaus denkbar. Die Verbindung ist jetzt schon sehr gross und der Putin hat dort definitiv die Hand drauf. Also ich würde Weißrussland im Moment nicht mehr als unabhängiges Land betrachten.
Der Krieg in der Ukraine, der hat ja vor gut einem Jahr angefangen. Seit Anfang von dem Krieg hat Symbolik eine sehr grosse Bedeutung gespielt. Da kann man nur zum Beispiel schon an Putin seinen Tisch zurückdenken, bis jetzt auch zu der Umarmung in Kiew. Welche Rolle spielt so Symbolik am Ende tatsächlich für den Kriegsverlauf?
In jedem Krieg werden Bilder produziert, die Symbolcharakter haben. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Der Besuch von Biden in Kiew war jetzt das letzte Beispiel gewesen. Du hast den Tisch von Putin erwähnt, wo dem seine Verhandlungsbereitschaft hätte symbolisieren. Im Westen ist das Symbol eher anders verstanden worden. Dann gibt es das Z, wo die Russen auf ihre Panzer gespreit haben und auch in Moskau auf grossen Plakaten hängen. Das verspricht den Sieg von Russland. Das wird natürlich gerade in den sozialen Medien wird das dann umgeschleicht und wird damit hantiert. Bleiben sind meines Erachtens auch die Videos von Zelensky aus den ersten Kriegstagen, wo er mit seinem Kabinett eigentlich vor die Kamera steht, tief in der Nacht von Kiew und seinen Landsleuten Mut macht. Das war eindrücklich. Und er ruft dort zum Widerstand auf. Dort sieht man auch, dass er ein geschulter Schauspieler ist, dass er so eine Message wirklich gut kann transportieren kann. Und das hat eigentlich zum Erfolg von Zelensky als Verkörperung vom Widerstand, vom ukrainischen Widerstand, sehr wesentlich beigetragen.
Welche Bilder und welche Momente aus einem Jahr Ukraine-Krieg bleiben, die den Krieg geprägt haben, das schauen wir auch in der morgigen Folge vom Podcast «Apropos» an. Ich rede dann mit der Auslandredaktorin und Osteuropa-Expertin Zita Affentranger über ein Jahr Ukraine-Krieg aus ukrainischer Sicht. Und übermorgen im Podcast «Apropos» schauen wir ebenfalls auf das Jahr Ukraine-Krieg zurück, dann aber aus Schweizer Sicht mit dem Bundeshausredaktor Markus Häfliger. Danke vielmals, Christoph, für die heutige Einordnung zu den aktuellen Ereignissen.
Danke dir, danke für die Einladung.
Das war es für die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Bis morgen. Ciao zusammen.